Aber manchmal fehlt nicht noch ein neuer Gedanke. Manchmal fehlt nicht noch eine neue Methode oder ein nächstes neues Supertool. Nein, manchmal fehlt Wahrnehmung für das System. Die Fähigkeit zu bemerken, was im Raum mitwirkt. Dass Erschöpfung im Raum ist, dass Scham im Raum ist oder niemand mehr wirklich atmet. Das sind keine Kleinigkeiten, das sind Führungsinformationen. Dann würde Wahrnehmung selbst zu einer Form von Führung werden. Wer sie nicht bemerkt, führt möglicherweise nur an der Oberfläche und reagiert auf Inhalte, während das System sich längst anderswo oder selbst organisiert.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute den Mitschnitt der Veranstaltung Führungsimpulse 26, die am 24.04.26 in Hannover stattgefunden hat. Wie ist es zu dieser Veranstaltung gekommen? Aus dem Netzwerk Systemische und transformative Autorität in Organisation und Führung heraus ist die Idee entstanden, einen gemeinsamen Tag für und mit den Kunden, Kolleginnen und Interessierten zu gestalten. Bruno Körner, Dagmar Höfs, Frank Baumann-Habersack, Harald Kurb und Martin Lemme haben hier eingeladen. Zu Austausch, Reflexion und Entwicklung im Kontext von Autorität in Organisation und Führung. Sie haben hier 5 Impulse von jeweils knapp 10 Minuten gegeben und die Aufzeichnung dieser Impulse stellen wir in dieser Podcast-Folge zur Verfügung. Über die Kapitelmarken kannst du auch direkt zu den einzelnen Beiträgen navigieren. Was sind die Themen dieser 5 Beiträge? Bruno fragt, was im Raum wirkt, bevor jemand ein Wort gesagt hat. Dagmar zeigt, wie Scham Räume der Entwicklung schließt und was sie wieder öffnen kann. Frank nimmt einen blinden Fleck von Konflikten in den Blick. Wenn Deeskalation dysfunktionale Muster stabilisiert statt löst, Harald erkundet Sinnüberschuss und Sinnverlust als Schlüsselmomente von Transformation. Und Martin beschreibt, wie Gandhis Haltung der Nichtgewalt als Orientierung für Führung in Organisationen dienen kann. Aus einer übergreifenden Perspektive geht es darum, was in Führungssituationen unterhalb der Oberfläche wirkt und warum es sich lohnt, genau dorthin zu schauen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Das Thema Einblenden des Ausgeblendeten, Ästhetik in Führung. Bevor ich anfange, möchte ich was sagen. Der Impuls, den ich heute skizziere, ist wesentlich aus einer gemeinsamen Arbeit mit Maria Wibrich entstanden. Wir denken sehr viel über Ästhetik, über die Wirkung und wie man damit arbeiten kann, wo wir es einsetzen, was wir damit weitermachen. Schön, dass du da bist. Bevor ich anfange, möchte ich euch zu etwas einladen. Nicht zum Denken, erst einmal nur zum Bemerken. Schließt bitte mal kurz die Augen oder senkt einfach den Blick. Macht dies, was euch lieber ist. Nehmt wahr, was gerade da ist. Das Licht hinter euren Lidern. Die Geräusche im Raum. Nah und fern. Wie sitzt ihr? Ob euer Atem flach oder tief ist, Spürt mal. Seid ihr angespannt angekommen oder innerlich schon ein wenig hier? Und nun öffnet die Augen wieder, wenn ihr möchtet. Und jetzt eine vermutlich einfache Frage. Was wirkt schon, obwohl noch kaum etwas gesagt wurde? Ich bin ziemlich sicher, Führung beginnt oft schon früher als beim ersten Wort. Schon in der Art, wie Dinge starten, in der Art, wie jemand einen Raum betritt, in die Art, wie jemand zuhört, wie eine Situation gehalten wird oder eben nicht. In Organisationen reden wir viel über Ziele, über Rollen, Entscheidungen. Und das ist wichtig. Aber es reicht nicht. Menschen orientieren sich nicht allein an Inhalten. Sie orientieren sich auch daran, wie eine Situation, ein Raum, ein Prozess sich anfühlt, wie er wirkt und was wirkt. Ob er eng ist, ob er weit ist, ob Druck darin liegt, ob Würde darin liegt, ob man sich zeigen kann oder ob man innerlich lieber abtaucht. Und genau da kommt etwas ins Spiel, das wir in Organisationen oft übersehen. Ästhetik. Ästhetik, griechisch für sinnliche Wahrnehmung. Es meint hier nicht Dekoration oder Geschmack, nicht Stil als Extra. Es meint die Fähigkeit, das zu bemerken, was wirkt, bevor es jemand benennt. Ich meine Ästhetik als Wahrnehmungsfähigkeit, als Gespür für Atmosphäre, für Übergänge, für Rhythmus oder Rhythmen, für Spannung, für das, was zwischen Menschen entsteht, noch bevor es klar benannt wird. Ein einfaches Bild. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Besprechung. Dienstagvormittag. Alle sitzen an dem festgelegten Platz. Dienstagvormittag habe ich gewählt, weil immer Dienstagvormittag ich da sitze. Und da gibt's Montage, die sind cool, Montage, die sind schwierig, aber man sitzt am Montag. Jeder sitzt an seinem Platz. Man kennt sich. Die Abläufe sind klar. Die Ordnung ist klar. Die Tagesordnung ist klar. Die Rollen sind klar, Entscheidungen sind klar. Alle sind da, alle sind dabei, niemand schaut aufs Handy oder in den Kalender. Und trotzdem spürt man vielleicht nach ein paar Minuten, irgendwas stimmt hier nicht. Niemand wird laut, niemand widerspricht, aber der Raum wird eng, der Raum zieht sich zusammen, wird enger und enger. Die Sätze werden kürzer, die Gesichter stiller. Jemand antwortet auf eine Frage, aber eigentlich antwortet er nicht. Er erfüllt nur die Form. Was passiert? Wir sagen und denken dann oft, es braucht mehr Klarheit. Wir brauchen ein besseres Argument. Vielleicht. Aber manchmal fehlt nicht noch ein neuer Gedanke. Manchmal fehlt nicht noch eine neue Methode oder ein nächstes neues Supertool. Nein, manchmal fehlt Wahrnehmung für das System. Die Fähigkeit zu bemerken, was im Raum mitwirkt. Dass Erschöpfung im Raum ist, dass Scham im Raum ist oder niemand mehr wirklich atmet. Das sind keine Kleinigkeiten, das sind Führungsinformationen. Dann würde Wahrnehmung selbst zu einer Form von Führung werden. Wer sie nicht bemerkt, führt möglicherweise nur an der Oberfläche. Und reagiert auf Inhalte, während das System sich längst anderswo oder selbst organisiert. Systemische Autorität zeigt sich nicht darin, dass jemand entscheidet, sich durchsetzt oder Recht behält. Sie zeigt sich dort, wo jemand Verantwortung für das Ganze übernimmt, ohne sich selbst über andere zu erheben. Wo Führung Beziehungen mitdenkt, Kontext mitliest und Wirkung mitverantwortet. Ob jemand Orientierung geben kann, ohne Komplexität zu verleugnen, klar sein kann, ohne hart zu werden, Spannung halten kann, ohne sie vorschnell wegzumachen. Und wo Unterschiedlichkeit nicht als Störung gilt, sondern als Teil von Wirklichkeit in Systemen. Systemische Autorität fragt deshalb nicht nur, was ist jetzt zu tun, sondern auch, was wirkt gerade hier? Was wird ausgeblendet? Was braucht Beziehung? Was braucht Begrenzung? Was braucht Schutz? Und was braucht jetzt genau welche Präsenz? Gerade deshalb ist ästhetische Wahrnehmung so wichtig. Ästhetische Wahrnehmung ist dafür keine nette Ergänzung, nicht Schmuck, sondern Verfeinerung von Wahrnehmung. Sie ist eine Ressource von systemischer Autorität. Denn systemische Autorität entsteht nicht allein aus Rolle und nicht allein aus Funktion. Sie kann sich dort entwickeln, wo jemand in der Lage ist, das Offensichtliche zu sehen und zugleich mitzuhören, mitzuspüren, mitzudenken, was im Hintergrund eines Systems längst mitwirkt. Ich komme nämlich jetzt zum Schluss mit einer kleinen Frage noch. Was wirkt in eurer Praxis längst mit, bekommt aber noch zu wenig Beachtung? Ich lade euch jetzt ein, das Gehörte in unserem Sinne von Austausch, Reflexion und Entwicklung miteinander zu bewegen, zu schwenken, dem Impuls zu folgen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, Bruno, du hast das vorhin schon in deinem Impuls gesagt, psychologische Sicherheit. Er hat psychologische Sicherheit beschrieben. Dieser Moment, wenn eigentlich alles gut strukturiert ist, alles gut organisiert ist und gleichzeitig braucht es aber noch irgendwas. Und psychologische Sicherheit, ich glaube, vielen von euch ist das ja ein Begriff. Das ist für mich dieser Teil, ich bin als Mensch akzeptiert. Ich darf hier lernen. Ich darf etwas beitragen. Ich darf aber auch hinterfragen. Und vor allen Dingen, ich darf auch Fehler machen. Und ich finde es so spannend, wenn wir über Organisationen nachdenken, dann sorgen wir dafür, dass Strukturen gut da sind. Genau wie Bruno das beschrieben hat. Und gleichzeitig erlebe ich dann Menschen im Coaching, die dann da sitzen und sagen, ich weiß ja, ich müsste das ansprechen, aber ich weiß nicht wie. Dieses, was Bruno beschrieben hat, was man so wahrnimmt, und er hat es ja auch gesagt, die Scham. Meine Hypothese ist, dass das, was manchmal im Raum steht, dieser rosa Elefant, wie er mir gerade wieder beschrieben wurde, das hat was mit dieser zutiefst menschlichen Emotion von Scham zu tun. Scham ist so ein Thema, wir kennen das alle. Wir nehmen es alle wahr. Und wir haben aber auch so einzelne Dinge erarbeitet, um es vielleicht auch von uns fernzuhalten. Und zunächst einmal, also ihr habt gesehen, worum es geht. Was ist denn nun eigentlich Scham? Scham ist diese Emotion, die dieses zutiefst menschliche Gefühl in diesem ich bin gerade nicht gut genug. Also dieses, ich möchte am liebsten im Boden versinken. Oh Gott, ist das peinlich. All das haben wir bestimmt alle schon wahrgenommen. Also ne, ich muss jetzt nur erinnern, so 5. Klasse, Matheaufgabe vorne an der Tafel, Bundesjugendspiele. Also ne, wenn wir mal so zurückdenken, ein Kollege sagte gerade so, oh, ich habe sowas wie so ein Gesangstrauma, ich kann nicht mehr singen, weil ich damals als Schüler was machen musste. Und das ist Scham, ein Erleben von Scham. Und das kann so etwas sein, also Scham als selbstbezogene Emotion, das kann so etwas sein wie ich genüge nicht, ich reiche nicht. Es kann aber auch so etwas sein wie ich habe einen Fehler gemacht, was denkt jetzt mein Team von mir? Was sagen die anderen denn jetzt? Die wollen bestimmt nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Es kann aber auch sowas sein wie eine körperbezogene Scham. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ziehe ich heute an? Also wie sehe ich aus? Wie wirke ich? Das sind alles so Dinge, ich möchte mich hier oben nicht schämen. Und das ist Teil davon. Und wenn wir dann an die Social Media denken, was da alles noch formuliert wird, also von daher, das ist ein weites Feld, um Scham zu erzeugen. Was ist denn jetzt nun, oben steht Beschämung, was ist denn nun die Beschämung? Das kann schon sein, dieser kleine Moment in einer Besprechung. Ich erzähle irgendwas und dann sitzt da jemand. Dieses Augenrollen. ich komme aus meinem Konzept, weil ich dann gerade damit beschäftigt bin, oh, habe ich jetzt irgendwas gesagt, was nicht stimmt? Hätte ich was anders sagen sollen? Wie ist das denn jetzt? Und dann passiert etwas, dass meine Emotionen, die nicht mehr so ganz wohlwollend hier hinten sitzen, sondern hier vorne mein strategisches Denken überschwemmen und ich überhaupt nicht mehr bei dem bin, was ich erzählen möchte, sondern vielmehr, ich habe was Falsches gesagt. Oh, was ist denn jetzt? Oh. Und Beschämung ist dann tatsächlich diese Handlung, durch die etwas passiert. Oder wenn ich jetzt, Barbara guckt jetzt gerade weg, aber wenn ich jetzt so sagen würde, Barbara, steh doch mal kurz auf und erzähl uns von deinem größten Schamerlebnis. Das wäre eine totale Beschämung in diesem Moment, ohne böse Absicht. Oder dieser Moment, wenn jemand kommt und sagt, ach, hier, Dagmar, ich habe einen Fehler gemacht, ey, das ist mir durchgerutscht. Und ich sage, sag mal, wie kann dir das denn passieren? Das kann doch gar nicht sein. Überhaupt keine Absicht, aber die Kollegin, die dann kommt, die wird wahrscheinlich nicht nochmal wiederkommen und sagen, Dagmar, ich habe einen Fehler gemacht. Sondern die wird sagen, da komme ich lieber nicht nochmal, dann verstecke ich das irgendwie. Und das ist leider nicht hilfreich, damit wir gemeinsam in die Entwicklung kommen. Und nun spreche ich die ganze Zeit über diese Emotion, Scham. Und man könnte denken, ja, das sind doch die Frauen, die kriegen so einen roten Kopf. Also ich habe mich gerade mit einer amerikanischen Forscherin beschäftigt und die sagt, und das finde ich ganz spannend, Scham ist ein universelles Gefühl. Wir alle erleben Scham. Man kann Scham eher weiblich lesen und dann wäre das tatsächlich so etwas, wie ich es empfinde. Also ich kriege nun zum Glück keinen roten Kopf, aber ich komme eher in so etwas, oh, das ist ja peinlich, wie unangenehm und ich habe versagt. Männlich gelesene Scham wäre dann eher so etwas, haben diese Untersuchungen ergeben, sowas wie so ein Kloß im Hals, auch Druck auf der Brust und eher so etwas wie ein, ich habe versagt. Aber das universelle Gefühl ist bei uns allen gleich. Was passiert denn nun bei Scham? Scham ist dieser Teil, und ich habe da mal so in Anlehnung an die autonome Leiter, die ich da verwende, die Postkarte dazu findet ihr auch da hinten. Also im grünen Bereich bin ich auf meinem autonomen Nervensystem so richtig gut dabei. Ich bin fit, ich kann sprechen. Im gelben Bereich ist das eher so etwas, wo mein autonomes Nervensystem gerade etwas angestrengt ist. Wahrscheinlich so wie jetzt bei mir. Aber das ist total hilfreich, weil dann komme ich auch ein bisschen in Bewegung. Und im roten Bereich kommt eher so etwas, dass mein autonomes Nervensystem denkt, ich bin hier total bedroht. Und das ist eher so, ich erstarre oder ich habe so diesen Teil, nach der Besprechung gehe ich raus, eine halbe Stunde später denke ich, das hätte ich sagen können. Passiert. Und wo erleben wir die Scham? Die Scham ist tatsächlich etwas, was wir so im gelb-roten Bereich verorten. Dieser Teil, wenn ich eher damit anfange, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, so von hinten die Emotionen überfluten mein strategisches Denken. Ich bin eher mit der Selbstkritik beschäftigt. Ich bin vielleicht eher damit beschäftigt, also das erlebt ihr vielleicht so in Besprechungen. Alle reden, vielleicht sitzt da einer, der schweigt so ein bisschen. Und irgendwann kommt er plötzlich und haut irgendwas raus. Und ich denke, was war das denn? Es kann sein, dass derjenige die ganze Zeit damit beschäftigt war, oh, ich weiß gar nichts zum Thema zu sagen. Oh, wie peinlich, ich bin nicht vorbereitet. Und dann kommt eine Reaktion, die man eigentlich irgendwie gar nicht vermutet hätte. Aber das kann ein Schamerleben sein. Muss nicht, aber kann. Und Vermeidung ist dieser Teil, dass es mir passiert. Ich habe einen tollen Vortrag ausgearbeitet, 10 Minuten. Inhalt bestimmt für 2 Seminartage und dachte, den halte ich hier. Und dann habe ich das so geübt und gedacht, das bin ich aber überhaupt nicht. Es ist kein Impuls. Und was ist da passiert? So meine perfektionistischen Anteile sind nach vorne gekommen. Die haben gesagt, mach was, dass du dich bloß nicht hier oben blamierst. Ne? So 4 eloquente Kollegen, ihr als Publikum, sorge dafür, dass du ein gutes Rüstzeug hast. Und Brené Brown, die mich gerade sehr inspiriert hat, eine amerikanische Schamforscherin, hat gesagt, da gibt es etwas, ein Rüstzeug. Und das ist mir passiert. Was habe ich getan, damit ich anders mit euch ins Gespräch kommen kann? Brené Brown sagt, es braucht Mut. Es braucht Mut, etwas anders zu machen. es braucht Mut, Dinge anzusprechen. Und was mich besonders bei ihr inspiriert hat, ist dieser Teil. Im Englischen heißt Mut Courage. Und sie sagt, Courage kommt vom Englischen cur, das Herz. Und das heißt vom Herzen sprechen. Und ich habe mich entschieden, mit euch vom Herzen zu sprechen. Um so eine Idee zu zeigen, es könnte so hilfreich sein, Dinge anders anzusprechen. Und dafür braucht es aber Mut. Und es braucht etwas vom Herzen zu sprechen. Was es auch braucht, braucht Verbundenheit. Und ich war mir der Verbundenheit im Kreise meiner Kollegen sehr sicher. Und ehrlich gesagt habe ich auch die Verbundenheit mit euch vorausgesetzt. Und ich dachte auch, wenn ich mich hier total verhaspel und es völlig daneben geht, ich kann auf euer Mitgefühl zählen, weil ich weiß, hier sind viele Menschen, die ich schon anders kennengelernt habe, die da sind und ihr werdet sagen, das ist okay. Und ich glaube, es braucht diese Momente, wo wir in der Arbeitswelt zusammenkommen und es uns möglich ist, im Team vielleicht zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und auf Mitgefühl zu hoffen. Und auch als Führende voranzugehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wie wollen wir denn jetzt damit umgehen? Weil wenn uns das gelingt, und ich bin da so guter Hoffnung, wenn ich euch alle sehe und wie ihr so zusammen in den Kontakt gegangen seid, dann werden wir es schaffen, einen Raum der Entwicklung zu ermöglichen. Und ich wünsche euch ganz wunderbare Gespräche, Inspiration, ins Gespräch kommen, vielleicht selber, wo seht ihr euren Raum der Entwicklung, wo seid ihr, wo wollt ihr vielleicht etwas mutiger sein? Auf alle Fälle wünsche ich euch viel Spaß jetzt in neuen Zusammensetzungen und einen guten Austausch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
In Führung und Beratung gibt es einen Grundsatz und sicherlich auch einen guten Grundsatz, der hochgehalten wird, so eine Art professionelle Beziehungsgestaltung, wenn es darum geht, Konflikte oder vielleicht sogar stark eskalierte Konflikte zu deeskalieren. Dann geht es davon aus, dass wir erstmal deeskalieren. Und hier in unserer Szene kommt noch das Thema Beharrlichkeit mit hinzu. Also Deeskalation und Beharrlichkeit, könnten wir sagen, ist so eine Art Goldstandard vielleicht für das Thema, mit eskalierten Konflikten umzugehen. Und das ist sicherlich richtig und für die meisten Situationen auch passend. Aber es gibt einen blinden Fleck möglicherweise. Und auf den möchte ich heute hinweisen und ein bisschen was dazu erzählen. Deeskalation und Beharrlichkeit, das haben wir schon festgestellt, in vielen Situationen hat das eine transformative Wirkung. Das kann dazu beitragen, dass Beziehungen sich erneuern. Aber nicht alle Konstellationen bieten wirklich ein transformatives Potenzial. Und es gibt nämlich Systeme, und ich nenne die stark egozentrierte Systeme, also das können Personen sein, das können Teams sein. In gesamten Organisationen konnte ich es noch nicht beobachten, aber diese stark egozentrierten Systeme, wenn ich dort mit Deeskalation und Beharrlichkeit rangehe, beruhigt das sicherlich erstmal die Situation. Aber die Beziehungsordnung, die da drunter liegt, bleibt unverändert. Das heißt, Deeskalation und Beharrlichkeit wird dann nicht zu einer Brücke für einen Wandel, sondern wie so eine Art Puffer für den Status quo. Und wenn wir bei der Anwendung dieser Deeskalation Beharrlichkeit diese Konstellation nicht mit berücksichtigen, dann kann es sein, dass wir unbeabsichtigt dysfunktionale Ordnungen oder dysfunktionale Beziehungsgestaltung unbewusst, dass wir diese Beziehungsordnung stabilisieren und wir bekommen es gar nicht mit. Und wenn ich jetzt im Folgenden von stark egozentrierten Systemen spreche, meine ich das nicht als eine klinische Diagnose, sondern es ist eher eine Heuristik, eine Suchbewegung, eine Orientierung, um irgendwie einen Unterschied zu finden. Und woran könnte ich diese stark egozentrierten Systeme erkennen? Diese Systeme verarbeiten Rückmeldungen, Feedback, Kritik nicht primär als allererstes für eine Erneuerung oder einen Impuls, sondern sie sorgen dafür, dass sie diese Konfliktenergie nutzen, um ihr Selbstbild, vielleicht sogar ihre Identität, die Deutungshoheit, in jedem Fall ihre Machtposition zu stabilisieren. Die leitende Frage, die diese Systeme natürlich eher unbewusst haben, ist nicht, wenn sie mit Kritik oder Widerstand oder Deeskalation Beharrlichkeit konfrontiert werden, was kann ich jetzt daraus lernen? Wie können wir jetzt unsere Beziehung gestalten? Wie können wir vielleicht was erneuern? Sondern sie fragen sich tendenziell eher, wie stabilisiere ich weiter meine Ordnung? Das heißt, der entscheidende Punkt bei diesen stark egozentrierten Systemen ist eben, sie vermeiden Konflikte nicht unbedingt. Ganz im Gegenteil, einige sind sogar sehr erfolgreich, in die Konfliktarbeit reinzugehen. Sie können die vielleicht sogar gut aushalten, aber sie verarbeiten diese Konfliktenergie die ja durch Deeskalation und Beharrlichkeit entsteht, nicht für die gemeinsame Entwicklung, sondern tendenziell übersetzen sie das eher für Selbsterhalt und Selbststabilisierung. Und ich habe da eine Metapher gefunden für, und wir könnten sagen, diese Konfliktenergie oder die Form der Konfliktbearbeitung, die nutzen sie als eine Art Narr. Das heißt, der Widerstand, die Kritik, die Grenzsetzung, die wird zwar aufgenommen von ihnen, aber die wird nicht als Veränderungsimpuls verwertet als Nahrung, wenn wir das mal metaphorisch sehen, sondern für die Reproduktion einer bestehenden Ordnung, etwas Bestehenden, eine Beziehungsinteraktion, die sich ergeben hat. Und wie kann man, ich habe ja von der Heuristik gesprochen, also von der Suchbewegung, wie kann ich irgendwie das vielleicht erkennen? Zum Beispiel an drei Phänomenen. Also da wird zum Beispiel von so einem egozentrierten System, wird Kritik entgegengenommen, vielleicht sogar freundlich, es wird sich bedankt, bleibt aber ohne Folgen. Oder Grenzen werden zur Kenntnis genommen, es werden aber trotzdem immer wieder überschritten, obwohl man schon ein paar Mal angesprochen hat. Oder es finden Gespräche statt, also es gibt Dialog, aber nur in einer Form, den das System selber kontrolliert. Also es bestimmt die Bedingungen, wie dieser Dialog und das Feedback verarbeitet wird. Und warum ist das so schwer zu erkennen? Weil eine Person oder ein Team, die eben als System so stark egozentriert ist, die muss nicht unbedingt laut, grob sein oder aggressiv, sondern die kann auch durchaus normal wirken, also eher kontrolliert, eloquent, sachlich, sogar zugewandt. Oder, und da kann man es vielleicht ein bisschen eher noch erkennen oder kriegt schon eine Vermutung, wenn man Erfahrung hat mit dem Leben und Beziehung, so eine passive Aggressivität. Oder wenn man mal die Transaktionsanalyse nimmt, die oszilliert zwischen diesen Rollen Täter und Opfer in der Spielanalyse, der Transaktionsanalyse. Das heißt, nach außen hin, also in die Beziehung, in die Interaktion wirken diese Systeme tendenziell eher normal. Aber nach innen, also im Umgang mit Kritik natürlich, aber nach innen bleibt eigentlich alles stabil. Es verändert sich nichts. So, und wenn jetzt Deeskalation und Beharrlichkeit dazu beitragen, also Kritik, Widerstand, wenn es dazu beiträgt, diese Ordnung zu stabilisieren, also diese Nahrung wird genutzt, um die Energie zu absorbieren, dann hilft natürlich nicht mehr Einsicht. Es hilft auch nicht noch weitere Beharrlichkeit zum Beispiel oder mehr als Geduld. Ja, es gibt ja diesen Spruch, und wenn du nicht willig bist, dann brauche ich Geduld. Das reicht bei diesen Systemen nicht aus. Das ist ein Spruch von Heim übrigens. Ja. Sondern es braucht veränderte Bedingungen, unter denen das System sich stabilisieren kann. Also wie schaffe ich es, diese Beziehungsbedingungen, die Konstellation, wie schaffe ich die Bedingungen zu verändern, dass eben das System nicht mehr weitermachen kann mit seiner Ordnungsbildung, mit seiner Beziehungsbildung. Und da gibt es eine Analogie, die kommt aus der physikalischen Chemie, das sind sogenannten dissipativen Strukturen. Das ist keine Krankheit, das hat Ilya Prigozhin rausgefunden. Ich glaube, der hat sogar einen Nobelpreis dafür bekommen. Und diese Figur, diese Denkfigur, die übertrage ich jetzt nicht gleich auf soziale Systeme, aber es gibt eine gute Analogie dafür. Das heißt also, wenn die normale Art der Kritik und der Widerstand nicht reicht, ich muss also die Bedingungen verändern, dann bedeutet das, ich muss den Druck erhöhen. Ich muss den Druck erhöhen, dass diese bestehende Beziehungsordnung immer weniger die Chance hat, sich zu reproduzieren. Also ich muss es sozusagen verunmöglichen, dass sie ihr Bestehendes reproduziert. Und da gibt es einen Begriff, der heißt Bifurkation. Das bedeutet also, Systeme verändern sich nicht nur schrittweise, sondern sie kommen in Bereiche, wo es instabil wird. Und das kennen wir vielleicht auch alle. Ne? Irgendwann wird es instabil und du musst irgendwie ein neues Muster finden. Und an diesem Punkt, wo es kippt, der sogenannte Kipppunkt, Bifurkation, das ist die Idee, dort die Bedingungen hin zu verändern, dass das System die Chance hat, ist ja keine Garantie, aber es die Chance hat, in ein neues Beziehungsmuster, in eine neue Beziehungsordnung überzugehen. Und wie kann ich jetzt diesen Druck erhöhen? Ich habe mal vier Phänomene rausgenommen, die da vielleicht helfen könnten. Konfrontation statt Andeutung. Das heißt, ich benenne das Muster zum Beispiel konkret. Das heißt, ich sage, was wir hier tun, ist keine Klärung, sondern Blockademuster. Könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, den Druck zu erhöhen. Ich irritiere, statt berechenbar zu sein. Das heißt, ich spiele eben nicht mehr die Rolle der Person, die verständnisvoll ist, die beruhigend ist und integrierend. Ich steige einfach aus. Ich zeige dieses Verhalten nicht mehr. Eine dritte Variante ist, dass ich strukturelle Konsequenzen ziehe, statt zu sagen, es muss sich was ändern, also statt Appelle. Das heißt, ich verändere Verfahren in Organisationen beispielsweise. Ich setze Termine, ich setze Fristen, ich verlagere Zuständigkeiten, ich binde vielleicht sogar dritte Instanzen ein, ob das eine Arbeitnehmervertretung ist, ob das irgendeine andere Form von Zeugenschaft ist. Das heißt, ich erhöhe die Öffentlichkeit und den Druck. Ich organisiere also Klarheit und das erzeugt natürlich Druck. Und wahrscheinlich der Gold-Move, könnte man sagen, der Goldstandard-Variante könnte sein, ich kooperiere nicht mehr. Bei der Mitsterilisierung. Das heißt, ich steige aus irgendwelchen sinnentleerten Ritualen, aus der 3. oder 13. Gesprächsrunde, aus irgendwelchen Wiederholungsschleifen. Ich mache also nicht mehr mit bei der höflichen Mitgestaltung des Immergleichen. Dabei, und das ist ja das Ethische an unserer Haltung, und egal, ob man sie neue Autorität, systemische, transformative Autorität nennt oder wie die Kollegen in den Niederlanden verbindende Autorität, die ethische Haltung ist, es geht nicht darum, andere zu entwerten, auch wenn sie dieses Muster zeigen oder zu demütigen oder sogar ein Feindbild aufzubauen. Es geht also darum, Druck zu erzeugen, aber nicht zu erniedrigen. Es geht darum, Grenzen zu setzen, aber nicht zu entmenschlichen. Und es geht auf keinen Fall darum, die Person auf das Muster zu reduzieren. Das heißt, die Würdewahrung in dem Zusammenhang ist eben nicht zu schonen, was andere dauerhaft entwertet oder dysfunktional ist. Meine These ist, manchmal schützt die Würde gerade die Beendigung und das Mitwirken an einem dysfunktionalen Muster eine entschiedene Unterbrechung dessen, was andere schädigt. Und wenn ich mal jetzt Richtung Schluss komme, ich glaube, ich schaff's genau mit den 10 Minuten, könnten wir vielleicht sagen, nicht alles, was deeskaliert und beharrlich zu einer Ruhe oder zum Frieden führt, ist auch tatsächlich Frieden. Das könnte auch eine geräuschlose Form sein, ein stabiles, dysfunktionales Muster weiterlaufen zu lassen. Und die Fragen jetzt vielleicht für den Dialog, woran können wir erkennen, dass Deeskalation und Beharrlichkeit absorbiert wird, wie so eine Art Nahrung genutzt wird? Wie können wir die Konfliktenergie so erhöhen, dass nicht Menschen beschädigt werden, sondern dass diese destruktiven Beziehungsmuster und Ordnung ihre Wirksamkeit verlieren, zum Beispiel. Aber vielleicht fallen euch noch viele klügere Fragen ein. Gute Gespräche.
Sinn- und Zielorientierung, das ist ja so einer der 3 Grundmerkmale für uns von systemischer Autorität, neben psychologischer Sicherheit und Selbstreflexion. Und ich werde mich davon nur mit dem Sinn beschäftigen. Und das auch so etwas ist, wo ich in meinem Beratungsalltag in den letzten Jahren, gerade auch nach Corona, diese Frage nach dem Sinn vermehrt immer wieder aufgetaucht ist, auch in Beratung und auch gesellschaftlich. Von daher, wir gucken so, was heißt das eigentlich, Sinnüberschuss und Sinnverlust, auch vielleicht als so was Gegensätzliches. Und erstmal überhaupt in dem Erleben, so was ist Sinnüberschuss, was ist Sinnverlust, möchte ich mit euch gucken, zum einen so, was sind Ereignisse, in denen das erlebbar wird? Wie zeigt sich das in den Emotionen und wie drückt es sich aus? Und gerade das, wie zeigt es sich in den Emotionen, das ist etwas, wo für mich deutlich wird, so die Bedeutung von Sinnüberschuss und Sinnverlust, weil das genau die Momente sind, wo es nicht mehr kognitiv geht, sondern wo was anderes passiert. Da werden wir gleich hinkommen. Und Sinnüberschuss ist halt so das, ja, wo wir fast so überflutet werden von Sinn. Und Sinnverlust ist dann genau das Gegenstück dazu, wo wir nicht mehr spüren, was macht eigentlich den Sinn aus. Und wenn wir gucken auf Ereignisse, wo erleben wir Ereignisse von Sinnüberschuss? Und wir bleiben erstmal bei dem Sinnüberschuss. Da gibt's so den Teil, und ihr werdet vielleicht gleich sofort auch selber an Situationen denken, wenn ihr das hört. Gibt's bei der Arbeit? Wo sind so die Flow, die Aha-Momente, wo man im Team zusammenarbeitet und irgendwie denkt, boah, das war jetzt eine richtig coole Zusammenarbeit. Und das ist sowas, ja, das spüre ich hier im Herzen und irgendwie spüren wir so eine Verbundenheit miteinander und es ist eine Atmosphäre im Raum, das kriegt irgendwie was richtig Cooles. Ja? Wo wir merken, unsere Arbeit hat Bedeutung, sie macht Sinn. Das kann passieren bei so etwas wie einer Beförderung, ja? Dass jemand wahrgenommen hat, so was ich tue, was ich mache, und ich kriege eine Beförderung und denke, boah, habe ich gar nicht mit gerechnet. Berührende Begegnung. Ich glaube, das macht auch ganz stark was aus, ja, wo wir so eine Begegnung hatten und hinterher geht uns das noch nach. Und wir merken hinterher auch noch sowas wie eine Verbundenheit mit dieser Person oder mit den Menschen. Das ist manchmal gerade auch, wenn man so Gruppen hat, wir erleben das ganz häufig in Seminaren, wo man hinterher rausgeht und denkt, boah, und dann ist man hinterher wieder alleine. Und dann wird's auch ein bisschen existenzieller, das Thema von Heilung. Ja, und das kann Heilung sein, tatsächlich einfach von körperlicher Krankheit. Oder es kann auch Heilung sein, auch von geistiger Krankheit, die da ist, oder was man erlebt hat, Verletzungen, die man erlebt hat. Und dann schließlich das Thema von Geburt. Und das ist einfach die Geburt von einem Menschen, aber auch das, wenn wir wahrnehmen, Geburt in der Natur. Oder wo was Neues entsteht, das sind ja auch Formen von Geburt. Ja, wenn wir von Schama nehmen. Also woher kommt das Neue in der Welt? Und da sind wir dann genau da drinne in so einem Leben von Sinnüberschuss. Und wir haben aber auch dann die andere Seite. Und das ist das, wo ich von Sinnverlust rede, wo ich sage, da ist dieser Sinn nicht mehr da. Und das fängt an, ja, auch bei der Arbeit. So diese bürokratischen Absurditäten, die sich teilweise eingeschlichen haben, wo man das Gefühl hat, ich muss nur noch dokumentieren und weiß gar nicht mehr warum, wofür, was ist eigentlich der Sinn? Gerade im Gesundheitswesen haben das sehr viele erlebt. Und dann auch dieses Erleben, eigentlich hat meine Arbeit keine Bedeutung mehr für die Gesellschaft. Das, was ich da tue, das ist irgendwie sinnlos. Ja. Gescheiterte Projekte, auch das, wir haben so viel hineingesteckt, ja, dann kommt irgendwie eine Entscheidung von oben oder von außen und irgendwie ist es einfach nur eine Ressourcenverbrennung gewesen. Und wieder so diese Frage, so welchen Sinn macht das? Die Erlebung von Kündigung, ja, wie ist das, wenn viele gekündigt werden müssen und ich muss wieder noch dran mit teilnehmen? Und auch dann kommen wir wieder zu diesem Existenziellen, was sowohl im Beruflichen sein kann, aber auch im Privaten und wo sich das auch vermischt. Also auch das, glaube ich, zeichnet etwas aus. Wenn wir von Sinnverlust und Sinnüberschuss reden, dann gibt es immer auch eine Vermischung von beruflich und privaten, weil es irgendwie existenziell wird. Und dieses Thema von Krankheit, von Tod. Und das kann natürlich der Tod sein, unser Tod als Mensch auf dieser Welt. Dann werden wir massiv mit der Endlichkeit konfrontiert. Aber es kann auch der Beziehungstod sein in Begegnungen, die man miteinander hatte. Ja, und wenn wir das als Ereignisse so wahrnehmen und nähern uns mal dem dann an, was passiert denn, wenn wir das erleben? Und wie spüren wir das? Weil das ist nichts mehr, was im Kopf abläuft. Und bei dem Sinnüberschuss, da kommt sowas von Freude, von Glück, von Stolz, von Staunen, von Ehrfurcht. Von Kant wird überliefert, so als er in den Sternenhimmel blickte, dass er sagt, ja, und ich konnte vor Staunen und Ehrfurcht niederfallen. So ein Gefühl, da ist etwas größer als ich. Und diese Fülle, die da ist, die ich irgendwie gar nicht richtig greifen kann und die mich irgendwie verbindet mit etwas Größerem, mit mehr, vielleicht auch wie so eine Weltverbundenheit in dem Moment. Und auf der anderen Seite dann, wenn wir beim Sinnverlust gucken, was erleben wir da für Emotionen? Da kommt die Verzweiflung, die Trauer, das Thema der Scham, das hatten wir heute schon. Da verknüpft sich es auch miteinander, auch mit den anderen Themen. Sowas wie Taubheit, ja, ich spüre nichts mehr, ich bin irgendwie da. Es kommt was wie Lebensfurcht, auch so in diesem Gegenstück oben habe ich die Ehrfurcht und hier habe ich die Lebensfurcht. Ich habe Furcht vor dem Leben. Es führt dazu, dass Menschen sagen, ich beende mein Leben. Ja, oder kann dazu führen. Ja, und dieses Gefühl von Leere. Und hier könnt ihr sehen, was Dagmar vorhin schon hatte, ne, hier haben wir natürlich auch im Hintergrund das Modellniveau der Handlungsfähigkeit oder auch die autonome Leiter mit der Polyvagaltheorie. Mit all diesen Abstufungen der Emotionen und wo wir oben eher von dem Feld reden von Überraschung, nee, nicht Überraschung, was haben wir ganz oben? Sensation, danke, von Sensation. Und unten haben wir die Krise, die Katastrophe. Ist auch auf diesen kleinen Karten, die ihr hinten findet. Ja, und wie drückt sich das aus, wenn ich es denn ausdrücken kann? Also wenn ich diese Emotion aus wahrnehme, ja, was gibt es eventuell für einen Ausdruck? Und dann gibt es, und da ist auch so kleine Nuancen, es ist für einen Teil ähnlich, aber es gibt dann doch einen Unterschied. Sinnüberschuss, da so, wie komme ich dazu? Boah, wie komme ich dazu, dass mir das passiert? Im Sinnverlust, warum ist das so? Da kommt dieses existenzielle Warum. Warum betrifft mich das? Warum uns mit dem, was da passiert? Es ist Erleben von Raum und Zeit, scheint sich irgendwie auszulösen. Und das bei beiden. Sowohl beim Sinnüberschuss, dass ich auch immer merke, boah, irgendwie die Zeit verfliegt, das ist hier, ja, ich kann hinterher gar nicht mehr sagen, wie spät das war, wann das war. Aber im Sinnverlust passiert dasselbe. Ja, dass ich auf einmal gar nicht mehr wahrnehme, was ist um mich rum. Es gibt bei beiden Formen auch sowas von Sprachlosigkeit. Aber es macht einen Unterschied. Bei dem einen bin ich sprachlos vor Glück und dann strahle ich wie so ein Honigkuchenpferd über das ganze Gesicht, über den ganzen Körper. Und beim anderen ist es so dieses sprachlos vor Kummer. Ja, und da könnte ich drinnen versinken. Es gibt dieses Gefühl, das ist größer als ich, das, was ich vorhin schon hatte, ja, wenn ich das so wahrnehme. Ja, irgendwie ist das größer. Oder auf der anderen Seite, da ist nichts mehr. Ich spüre nichts mehr, was mich hält, was mich irgendwie verbindet. Und es gibt da oben vielleicht auch sowas, so manchmal ein Gefühl, so, es hat mal jemand gesagt, ich habe es selber nicht erlebt, aber jemand anderes Mann, der erlebt hat, dass er Vater werden durfte, der sagte, ich bin hinter der rumgesprungen, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ja, und dass das in so Situationen passiert. Oder dann aber auch diesen Teil, in dieser Welt sehe ich für mich keinen Sinn mehr. Ja, wenn wir das nehmen, dann ist genau die Frage, wie können wir damit umgehen, wie können wir führen? Und Ziel ist bei dem Ganzen die Ermöglichung, die Wiederermöglichung von Verbundenheit. Und dass die Sinnfülle uns nicht überschwemmt, aber auch die Sinnlehre uns nicht erdrückt. Das hat ja so beides was. Und dafür ist halt die Bedeutung der Selbstführung, um Raum, Zeit und Rahmen zu geben. Und das ist erstmal der Teil, wenn ich es bei anderen erlebe, wie bin ich denn selber? Wie reagiere ich denn, wenn ich diese Emotionen im Raum spüre, wenn die da sind? Und dann geht es darum, kann ich das aushalten? Kann ich aushalten, diese Fülle, die Leere? Wie gehe ich um mit Stille? Oder fange ich zu schnell an zu plappern oder dem zu deuten? Oder so, ja, das hat einen Sinn haben oder so. Wo ist erstmal das Aushalten? Gleichzeitig war auch so ein Benennen von dem, was ist, ohne Bewertung. Es hilft manchmal, das zu visualisieren. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Und Resonanz zu ermöglichen, dass ich eine Resonanz ermögliche, dass Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen, sich spüren durch Symbole, Gesten und Rituale. Und es geht darum, wahrzunehmen, dass diese Erfahrung von Sinnverlust und von Sinnüberschuss können Schlüsselmomente einer Veränderung und einer Transformation sein. Da verknüpft sich das auch mit den anderen Themen. Und dass es letztendlich auch darum geht, um so eine Neuwahrnehmung von sich selbst, den Mitmenschen und der Rolle in der Welt. Viel Spaß beim Austausch.
Harald hatte die Folien für uns zusammengestellt und er hat dann gesagt, die sahen alle anders aus. Meine Folien sind die meisten. Das war nämlich die Herausforderung für mich, weil Gandhis Haltung von Nichtgewalt ist aus meiner Sicht eine klare Führungsqualität, die nicht nur für die Pädagogik gilt, sondern auch für tatsächlich Führungszusammenhänge. Und sie verbindet sowas wie moralische Autorität, Strategiefähigkeit und die Art, Menschen zu mobilisieren und sie zu befähigen. Und er hat es in drei Begriffen zusammengefasst, die einige vielleicht auch kennen. Satyagraha, Ahimsa und Swaraj. Und auf die möchte ich eingehen, um das ein bisschen zu erläutern, um was es geht. Und das, man kann das immer so ein bisschen mitlesen, das läuft so durch. Die Idee von Satyagraha ist nämlich wörtlich die Kraft der Wahrheit, eine Seelenkraft. Wir könnten auch sagen, eine innere Entschiedenheit. Ich bin entschieden, für etwas einzustehen. Und es beschreibt einen Ansatz, Ungerechtigkeit aktiv, aber ohne physische, psychische oder strukturelle Gewalt in irgendeiner Art und Weise zu widerstehen, sondern eben die Verbindung der positiven Stimmen aller Beteiligten anzuregen. Das bedeutet letztlich immer wieder, und darauf komme ich mehrfach zurück, eine Position, eine klare Position transparent darzustellen, auch wenn sie eine Gegenwehr erzeugen sollte, ohne sie dabei als letzte Wahrheit gelten zu lassen, sondern sie erstmal als eigene Meinung zu positionieren. Es geht im Grunde genommen darum, so etwas wie ein Win-Win suchen. Im Business heute würde man sagen, da geht es um einen aktiven und mutigen Umgang mit Wirklichkeit und eben nicht dieses Netzsein, dieses über Beziehung, Bindung immer wieder reden und nochmal wieder reden einzusteigen, sondern auch Entschiedenheit zu zeigen, selbst wenn die nicht immer gemocht ist. Radikale Transparenz bei Zahlen, Fehlern oder auch sowas wie Risiken. Und eine sogenannte Speak-up-Kultur, das heißt so geschützte Kanäle für Rückmeldungen. Eine Diskursbereitschaft, also die Art und Weise, auch sich kritisch hinterfragen zu lassen. Das Zuhören und Verstehen steht dabei im Mittelpunkt. Und Ahimsa ist die Idee von Gandhi, nicht in eine Taktik zu verfallen, sondern das als eine grundlegende Lebens- und Führungsweisheit, als eine Maxime zu begreifen. Es geht um die gelebte Kohärenz von Haltung und Handlung. Das heißt, es erhöht dann möglicherweise auch die Wahrscheinlichkeit von Autoritätsimpulsen, das heißt von Anerkennung. Die Voraussetzung dafür ist nach meinem Dafürhalten die Transparenz der eigenen Absicht im Handeln und die Bereitschaft dazu, das Feedback einzuholen und dennoch aber standhaft zu bleiben und in der eigenen Überzeugung zu bleiben. Übertragen auf Unternehmen heißt das so etwas wie Verzicht natürlich auf Demütigungen oder auf Machtmissbrauch oder auf toxische Konkurrenz, sondern eher so etwas wie die Installation mediativer Verfahren. Also wo werden Störungen geklärt? So Restorative Circles oder eben so faire Hearing-Prozesse. Psychologische Sicherheit, auch die Etablierung, das Training gehören dazu. Und Nulltoleranz für Mobbing, Sexismus, Rassismus oder Gossip. Also das Sprechen, das negative Sprechen über nicht anwesende Personen, zum Beispiel über Eltern oder Kinder oder Kolleginnen. In der Forschung wird Gandhi heute im Nachklang vor allen Dingen in den Modellen wie Servant Leadership eingeordnet und transformationale Führung. Was heißt das? Die Idee ist über sowas wie einen selbstlosen Dienst, eine Orientierung am Wohl der Geführten und zwar orientiert an einem höheren Ziel nachzudenken. Das heißt, es braucht die Verbindung zu einer gemeinsamen Idee, an der wir unser Zusammensein, unser Zusammenwirken quasi orientieren. Die Rolle vom Chef wird dabei zu einer Art von Dienstleister im System. Das heißt, die Frage ist dann, was brauchst du, um verantwortlich handeln zu können? Ich bin deine Unterstützung. Und transformativ wird diese Haltung, weil letztendlich die Mitwirkenden dann zu Mitgestaltenden werden, eben Swaraj. Das bedeutet, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Ressourcen verfügbar zu machen, den Menschen die Möglichkeit der Entwicklung zu geben. Und das würde zum Beispiel auch eine Möglichkeit schaffen, Unternehmensziele als Orientierungswerte zu entwickeln, zum Beispiel, weil es eher darum geht, sich an Teamentwicklung oder an Entwicklung eines Ideals zu orientieren und weniger an Profit. Vorbildverhalten von Führung ergibt sich automatisch von selbst in dieser Idee, aber auch die Idee, Non-Kooperation sichtbar zu machen und zwar klare No-Gos zu definieren. Also wo ist es klar, dass wir intervenieren, dass wir etwas nicht zulassen, dass wir uns einsetzen? Schutz für Mitarbeitende über Verhaltenskodex, Vereinbarungen, sowas wie Ombudsstellen, Abstimmungskreise. Und die strategische Idee von Non-Kooperation heißt möglicherweise auch, Aufträge nicht anzunehmen, die dem eigenen ethischen Prinzip nicht entsprechen. Das heißt, Gewaltfreiheit ist Ausdruck einer Grundhaltung, die aus der Führung als Dienst an Gerechtigkeit und Gemeinschaft statt als Machtausübung gedacht ist. Und das ergibt sich in 6 Prämissen, wenn man so will. Das ist einmal die Selbstführung, das heißt, es geht um eine Selbstdisziplin, es geht um die Idee, Bereitschaft zu persönlichem Risiko auch in Diskursen sich zu erlauben. Das heißt, sich selbst in Frage zu stellen durch die Dialoge, die ich führe. Das ist die Idee von Selbstregulation und Selbstwirksamkeit. Dann die Idee von emotionaler Regulierung, das heißt auch die Fähigkeit zu entwickeln, unter Repression nicht in ein kritisches, in ein ablehnendes Verhalten, in Vergeltung zu kippen, sondern die Haltung von Achtung gegenüber allen zu behalten. Die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit, also nicht gewaltsame dialogische Auseinandersetzungen, vielleicht auch sowas wie das Appell an das gemeinsame höhere Ziel immer wieder hervorzuholen und das eben auch an einer Sinnhaftigkeit, an einer Zielorientierung zu verdeutlichen. Also Sinnhaftigkeit und Zielorientierung. Und es geht um langfristige Orientierung. Das heißt, es geht nicht um die kurzfristigen Erfolge, sondern die Etablierung von Strukturen, die Geduld, die vielleicht auch Demut bedeuten, die vielleicht auch vorübergehendes Scheitern bedeuten können. Zudem ist in diesem Ansatz klar, dass die Führungskraft gut erreichbar ist oder zumindest die jeweils zuständige Führungskraft, dass sie ansprechbar ist, und dass es um die Entwicklung von gemeinsamen Unterstützungsnetzwerken geht. Das ist das, was wir in unserem Modell Präsenz nennen. Das sind die Präsenzdimensionen, die an dieser Stelle sichtbar oder deutlich werden. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, das ist aber ein hehres Ziel. Das ist ja so irgendwo so im Bereich angesiedelt, wo man nie hinkommt. Es ist eher auch als eine Vision, denn als ein Ideal gedacht. Vision heißt ja, ich orientiere mich an etwas, was im Ideal, im Super-Idealfall vielleicht erreichbar wäre, aber vielleicht nie erreicht wird, sondern eher meine Maxime ist, mein eben höheres Ziel. Das kann bedeuten, dass ich vorübergehend scheitere, dass ich Rahmenbedingungen finde oder Auseinandersetzungspunkte finde, die mich herausfordern und ich dann nochmal wieder zurückgehen muss. Das kennen wir ja auch aus Fortbildungen und Seminare, dass manche Menschen sagen, dass manche Personen sagen, das geht aber da und da nicht. Da habe ich das erlebt, dass ich das nicht anwenden kann. Ja, das kann sein. Und doch heißt das ja nicht, dass die Maxime oder die Idee das Falsche ist, sondern es braucht möglicherweise eine entsprechende Beharrlichkeit. Im Business würde man sagen, sind das die Begriffe, die da eingesetzt werden für Nichtgewalt, sind im Grunde genommen dann psychologische Sicherheit wieder, Servant Leadership, ethische Klarheit und langfristige Werteorientierung. Und siehe da, das ist im Grunde genommen das,
was wir auch in unserem transformativen Feld wiederfinden. Wir haben da die klare Entschiedenheit, dass die Position des Gegenübers, die ich halte, wir haben die Idee, trotzdem in Verbindung zu bleiben, obwohl ich eine Position deklariere, obwohl ich möglicherweise irritiere, wie Frank vorhin gesagt hat, möglicherweise nochmal verdeutliche, dass ich eine andere Perspektive habe und gleichzeitig niemanden zwinge, sondern die Autonomie aller Beteiligten, meine eingeschlossen, achte. Und weil ich mich sehr gerne an einem Zitat orientiere, würde ich das gerne als Impuls mit in den Diskurs nehmen, der jetzt ja hoffentlich wieder stattfinden kann. Das ist ein Zitat von Judith Butler. Die beschreibt schon, dass alleine die Struktur, also wenn ich etwas zulasse, was in irgendeiner Art und Weise Unterdrückung, Unterschiede, soziale Ungerechtigkeiten sichtbar macht, wenn ich das unterstütze möglicherweise, ich schon einen Raum biete, in dem sowas wie gewaltorientierte oder machtorientierte Verhaltensweisen sich entwickeln können. Und sie definiert die Gewaltlosigkeit so, dass sie sagt, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Ein Kampf allerdings für die Verteidigung von Verbundenheit, von Bindungen gegen all das, was sie zerreißen kann.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.